Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können und wir wollen uns heute ein bisschen über Gemeindeorganisation und Einheit. Aber damit wir das wirklich verstehen, brauchen wir eine klare Grundlage. Wir haben bisher gesehen, dass wir gemacht worden sind, einig zu sein in einer Sache und in allen anderen Sachen unterschiedlich. Und damit wir das verstehen, was Organisation mit sich bringt, brauchen wir Grundlagen der Schöpfung. Nichts wird gemacht, was nicht einem Zweck dienen muss. Als Gott sich ausgedacht hat, zu schaffen, was auch immer, wann auch immer der Zeitpunkt war, wir wissen es nicht, dann hat er alles zu einem Zweck gemacht. Ich bin zurzeit gerufen, ein Gesundheitszentrum in Rumänien zu organisieren. Das ist eine Institution, die braucht einen Zweck. Da muss man ganz genau wissen, wozu will ich das? Und der Zweck muss von Anfang an festgelegt sein, damit man dann schaut, wie man die Struktur aufbaut, welche sind die Bedürfnisse, um diesen Zweck zu erfüllen und die Institution zu bauen. Und dann braucht man natürlich die Finanzen oder die Bedürfnisquelle. Und das geht ja nicht nur um Finanzen, das geht um Menschen. Man braucht Leute, die kommen und geben, nämlich das dann umsetzen, entsprechend dem Zweck, der dazu gerufen ist. Und so hat Gott für alles, was gemacht ist, ihm einen Zweck festgelegt, ein Bedürfnis oder die Bedürfnisse festgelegt und die Bedürfnisquelle. Nichts kann anders funktionieren. So hat er auch sein Universum gemacht. Wozu hat er es gemacht? Nach seinem Gesetz können wir auch sehen, was der Zweck der Schöpfung ist, nämlich Wachstum und Vermehrung. Gott ist ein aktiver Gott. Aber da nichts aus sich selbst existieren kann, hat er es so gemacht, dass alles nach seinem Wesen funktioniert, nämlich auch aktiv ist. Es muss nehmen zum Zweck des Gebens. Und damit es unterschiedlich ist, hat er die Nebengesetze hingetan, dass nicht jeder abhängig ist von derselben Zeit, von derselben Temperatur, von derselben Geschwindigkeit, vom selben Druck, vom selben Raum. So, dass es alles unterschiedlich ist, so hat er das nach festen Gesetzen gemacht. Der Zweck ist, dass es wächst. Es kann nicht so bleiben, wie es am Anfang ist. Wir sehen das auch bei uns, wenn wir betrachten, wie sich die Dinge nehmen wir nur die Autoindustrie, es ist ja nicht entwickelt oder entwickelt haben, wo ein Auto vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war und wo es heute ist. Und wo man da sich Gedanken gemacht hat und es muss immer wie werden. Schauen wir es uns an. Es muss immer schöner werden. Es muss immer mehr Erkenntnis bringen. Es muss immer mehr Fähigkeiten haben. Die Freude muss wachsen, das Wohlbefinden. So, Gott hat den Zweck des Universums festgelegt zum Dienen. Das heißt, jeder tut etwas, das dann im Gesamten für alle die Schönheit, die Erkenntnis, die Freude und alles wächst und vermehrt sich. Und als Dank geht das dann zurück an den Schöpfer und er freut sich, dass er sieht, dass das, was die geschaffenen Wesen tun mit seinen Mitteln, ist etwas, was jedem unter ihnen Freude, Genugtuung und Wohlbefinden führt. So, Gott hat nicht gemacht, dass irgendetwas für sich selbst existiert, weil er ja auch nicht für sich selbst existiert. Er ist die Liebe. Und als die Liebe denkt man nicht an sich selbst. Aber die Liebe bringt Frucht. Die Liebe lässt nicht die Dinge einfach, wie soll ich sagen, unbeweglich, sondern sie müssen ständig wachsen. Es muss mehr werden. Und so hat Gott alles gemacht, dass es immer mehr wächst und sich vermehrt. Manchmal die Größe, manchmal die Anzahl. Aber es muss harmonisch gehen, weil es wächst nach den Gegebenheiten des Gesetzes. Und jeder ist beschäftigt. Wenn wir es nur sehen, manchmal den Ameisenhaufen oder irgendwas in der Natur betrachten, da ist nichts, was rastet. Da ist alles in Aktivität gesetzt, weil die Liebe ist Aktion. Sie ist nicht Passivität. So, aber damit das alles so funktioniert, muss Gott es ja organisieren. Und ich finde das wichtig, dass wir verstehen die Organisation. Er hat alles in eine gewisse Zeit gelegt. Er hat alles an seinen Platz getan. Er hat allem seine Aufgabe gegeben. Und er hat allem sein Maß gegeben. Und da gibt es noch andere Dinge. Aber diese vier, dass wir einfach verstehen, worum es geht. Und er hat es so gemacht, dass alles kreisförmig abläuft. Und in einem Kreis ist es automatisch, dass es hierarchisch aufgebaut ist. Nicht in der Weise der Hierarchie, wie wir sie heute hier verstehen, aber in der kreislaufförmigen Hierarchie. Das ist so fantastisch, wenn man das sieht, wie organisiert Gott sein Universum hat. So schauen wir es uns an, die Organisation. Alles muss nehmen, um zu geben. Wir wissen, er hat gewissen Wesen eine Aktionssphäre geben. Das heißt, jedem Element hat er seine Aktionssphäre gegeben. Und ich habe sie jetzt hier einfach so abgebildet. Und die einen haben eine größere Aktion, die eine kleine. Die einen sind im Rahmen einer anderen Aktionssphäre. Dennoch ist jeder in seiner Aktionssphäre eigenständig. Das heißt, keiner kann den Verantwortungsbereich eines anderen übernehmen. Auch wenn er im Rahmen sozusagen eines größeren Aktionssphäre ist. Dort hat jeder seinen Teil, ob es nun einzig ist oder in einem zusammenhängenden Bau. Wenn wir jetzt den Menschen nehmen, er ist ja diese größere Aktionssphäre, wo jedes Organ, man könnte fast sagen, jede Zelle seine Aktionssphäre hat. Und da kann den Verantwortungsbereich ein anderer nicht übernehmen. Wenn die Leber heute ausfällt, dann gibt es nicht die Lunge, die sagt, naja, komm, ich mach jetzt, was die Leber kann. Nein. Oder die Niere fängt an, plötzlich zu verdauen wie der Magen. Es gibt solche Dinge nicht. Die Organisation des Universums ist so klar und so definiert, dass jeder seine Aktionssphäre bekommen hat und diesen Bereich kann kein anderer übernehmen. In die Sphäre des einen kann der andere nicht eintreten, auch Gott nicht. Er hat mir eine Sphäre gegeben, die Aktion. Da wird er sich nicht einmischen. Ja, er erwartet als derjenige, von dem alles man nimmt, um zu geben, eine Frucht. Weil es ja sein Mittel ist, was ich benutze. Aber er kann das, was ich tun soll, meine Sphäre, für mich essen oder trinken, wird er nie können und nie tun, weil er sie ja mir gegeben hat. Anstelle des anderen Handeln gibt es nichts, dass jemand des anderen Rolle übernimmt. Sowas geht nicht. So, Gott hat das wunderbar gemacht, dass es nie einen Streit gibt, nicht? Wenn jeder die Aktionssphäre hat für sich und Gott hat ihm sie festgelegt durch die Struktur und durch seine Bedürfnisse und durch seinen Zweck, dann ist da völlige Harmonie. Alles läuft perfekt und der Zweck der Schöpfung wird erfüllt. Nun, Gott hat es so gemacht, dass das immer so läuft. Aber durch die Not, die entstand im Universum, in dem Luzifer wollte, aus seiner Aktionssphäre heraus. Er wollte eine andere. Er wollte mehr als in seinen Grenzen sein. Und das ist natürlich die Frage, was passiert dann? Gott hat es so gebaut in seiner Weisheit, dass auch jeder ersetzt werden kann. Weil es kann nicht sein, dass im ganzen Abhängigkeitskreislauf der eine nicht ersetzt werden kann mit einem anderen. Das ist natürlich nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass wir eine Niere ersetzen mit einer anderen Niere von einem Spender. Es ist nicht vorgesehen, dass wir eine Leber transplantieren. Aber unter den schwierigen Umständen, dass diese Not gebracht hat, ist ersetzbar. Luzifer wurde ersetzt. Seine Stelle musste ja besetzt werden. Damit das Ganze harmonisch weiterläuft, musste die Stelle besetzt werden. Und so gibt es also unter dem Problem des Misstrauens zu Gott, des unabhängig sein wollen, des aus der Sphäre der Aktion, die einem Gott gegeben hat, auszutreten, gibt es auch da eine Lösung für Gott. Aber er will ja den ganzen Organismus verhalten. Deshalb tut er etwas. Aber keiner sollte glauben, dass wenn er in diesem Organismus da ist, dass er unter diesen Umständen nicht ersetzt werden kann. Ja, wäre die Rebellion des Luzifer nie entstanden, hätten die Menschen sich an Gott gehalten und sich nicht getrennt, dann muss ja nie die Frage gestellt werden, ob jemand ersetzt werden kann, weil jeder erfüllt dann den Platz, den er hat in der Aktion, die ihm gegeben wurde. Und das erfüllt ihn ja. Weil Gott hat es ja so gemacht, jeder, der den Zweck erfüllt, jeder, der gibt, um diesen Zweck zu erfüllen, der fühlt sich wohl. Da gibt es nichts, was ihn unbefriedigt. Sondern er hat es ja so gemacht, dass es uns völlig stillt, unser Bedürfnis. So als die Erde geschaffen wurde, muss er sie natürlich auch organisieren. Sie ist ein winziger Teil, man könnte sagen, fast ein nicht wichtiger Teil, und dennoch gibt es für Gott keine Unwichtigkeit. Ja, wir haben Kleinigkeiten in unserem Körper, die entscheidend sind. Ja, wir haben in der Schilddrüse die Nebenschilddrüse, das sind nur 4 kleine Punkte. Aber sie machen den ganzen Unterschied. Ohne sie kann das Leben nicht gehen. Und so hat Gott auch dieses Universum, diese Erde in diesem Universum, auch als kleines Pünktchen oder als winzigstes Pünktchen, dennoch einen Platz gegeben, wo es im ganzen Zusammenhang eine Wirkung hat und einen Zweck erfüllen soll. Wir wissen natürlich nicht, dadurch, dass wir nach dem Sündenfall so eingeschüttet worden sind und nicht mehr über diese Grenzen unserer Erde hinaus können. Aber eines Tages werden wir sehen, welche Rolle die Erde für das ganze Universum gespielt hat, damals, als er sie geschaffen hat, und welche Rolle sie jetzt nach der Erlösung spielt. Und das Zweite, das können wir schon sehen, weil Gott hat es uns offenbart in seinem Wort. So, als Gott denn die Erde schuf, muss sie in diesem Universum einen Platz gehabt haben. Sie muss einen Zweck erfüllt haben sollen. Und er tat sie dahin, damit sie an ihm hängt, damit sie von jemandem gesteuert wird. Und der Mensch war das Steuerelement, wodurch Gott diese Erde zu seinem Zweck führen wollte. Er sollte das Leben erhalten, er sollte die Vermehrung und das Ganze steuern unter dem Mittel der Liebe. Dann würden die Tiere von ihm nehmen und es würde dieser Kreislauf entstehen, der mit tausende andere Kreisläufe hat, bis am Ende die Frucht hervorkommt, die dann mit Dankbarkeit zu Gott emporgeht und damit seinen Zweck im gesamten Universum erfüllt. So klein unsere Erde war oder ist, oder im gesamten Universum spielt sie dennoch und muss sie eine wichtige Rolle spielen. Wenn man nur den Körper nimmt, so wie der eins ist, und das Mag ja sein, dass Gott das Universum wie eine Einheit, und ich vermute, dass es so ist, weil er schafft ja alles so, als dass es irgendwo in Verbindung mit dem anderen ist. Es gibt hier auf dieser Erde nichts, was nicht irgendwo eine Verbindung zueinander hat und ohne das eine das andere nicht funktioniert. Und so hat er diese Erde getan unter diese Organisation des Menschen, so dass Verantwortung gegeben ist und dass dann was da geschieht. Aber jetzt wissen wir, dass der Mensch sich von Gott trennt. Hat sich dann Gott geändert? Natürlich nicht. Hat sich dann die Organisation des menschlichen Körpers geändert und des menschlichen Wesens? Auch nicht. Schauen wir uns an. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn aus zwei Teilen, aus Geist und Körper. Er gab ihm Bewusstsein, Wille, Verstand und Gewissen. Und er gab ihm vor allen Dingen das, was alles steuert, eine Identität. Der Mensch sollte aus dieser Identität Vertrauen von Gott nehmen. Dass die Motivation wäre dann die Liebe gewesen. Seine Entscheidungen wären alle richtig gewesen. Die Entscheidungen würden den Körper in Bewegung setzen, über die Hirnrinde, durch den Strom, den sie dadurch machen. Dann käme dieser Strom ins Zentrum des Gehirns, wo er die Chemie und die Emotionen, das Wohlgefühl herausbrechen würde. Und der Mensch sollte aufgrund seiner Entscheidungen, dessen, was er tat, sollte er sich wohlfühlen. Deshalb hat Gott diesen kleinen Kreislauf im Menschen gebildet. Ein erstes Ergebnis des Vertrauens, der Motivation, der Entscheidungen. Weil jetzt folgt ja dann die Tat. Dieser kleine Kreislauf findet so schnell statt, dass wenn du eine Entscheidung getroffen hast, noch bevor du es getan hast, fühlst du dich wohl, weil du willst es ja tun. Und dann geht es ins Knochenmark, wo die ganze Zentrale des Körpers ist, um alle Elemente, wenn ich so will, festzumachen sind, damit alle Organe gespeist werden mit Blut. Und dann die Nahrung kommt jetzt erst dazu, dass die Luft und das Wasser. Jetzt kommen Kreisläufe dazu, die mehr Dinge betreffen. Aber dann geht es wieder alles zurück ins limbische System, kommt zur Hirnrinde und zurück zum Geist. Und der bewertet das entsprechend seiner Identität. So, Gott hat den Menschen wunderbar gemacht, organisiert abzulaufen. Diese Organisation, wie er zu laufen hat, ist nicht veränderbar. Und wäre der Mensch in seiner Identität geblieben, hätte er nicht gewollt aus der Sphäre seiner Aktion heraustreten, wäre nie in diesem Körper je etwas falsch gelaufen. Wäre nie in unserem Geist je ein trüber Gedanke gewesen. Stellt euch vor, wie das wäre. Stellt euch vor, wie Gott den Menschen gemacht hat, dass er immer im Wohlbefinden, immer in freien Gedanken, mit erfinderischem Forschen gelebt und getan hätte. Und jeder Gedanke hätte ihm ein gutes Gefühl gemacht. Fantastische Konstruktion, dass der Geist sich wohlfühlt aufgrund der Entscheidungen, die er trifft. Und dass dann das Knochenmark und die ganzen Organe in Bewegung gesetzt werden durch die Liebe, die der Geist von Gott nimmt und etwas Fantastisches dann herauskommt. Ich bin fasziniert von Gott, wie er uns Menschen gemacht hat. Und wenn man den Originalplan sieht, dann sagt man, wow, was für ein Leben muss Adam gehabt haben, bevor er diese Dummheit begang, dass er dachte, er könnte mit dem Wissen des Bösen mehr erreichen. Dass er könnte mehr sein als ein Mensch. Ist natürlich die Identität falsch. Und wir werden mit der falschen Identität geboren, die uns Adam vererbt. Dann läuft hier nichts mehr harmonisch. Wir laufen nur und existieren, weil Gott die Effekte der falschen Identität, und das ist die Gnade, verlängert. Das heißt, da Gott der Gesetzgeber ist, kann er immer bestimmen, wann die Wirkung eintritt. Er kann den Effekt, das heißt das, was wir tun, und in unsere Sphäre kann er nicht eintreten, aber was aus uns wird, das kann er kontrollieren. Und so hat er in der Gnade, durch den Plan, den er gemacht hat, uns wieder herzustellen, die Wirkung einfach verschoben. Deshalb existieren wir. Wenn ich manchmal sehe, wie manche Menschen so negativ sind, wie sie klagen, wie sie schimpfen und wie sie leben, dann denke ich immer, wieso gibt es, dass das nicht einen zerstört? Ich sehe in meinem Leben schon eine Kleinigkeit, macht mir Schwierigkeiten, weil Gott nimmt ja immer mehr die Wirkung, also er verlängert sie nicht, er nimmt sie weg, damit ich etwas lerne. Dass ich sehe, wie schlimm diese falsche Identität ist und wohin sie führt in meinem Leben. Deshalb haben wir ja auch die Gefühle, dass die Emotionen, da jetzt sind sie negativ, aber auch, dass der negative Emotion hat einen Zweck, nämlich mich aufmerksam zu machen, dass irgendwas in meinem Kopf nicht stimmt. In der Art und Weise, wie ich die Dinge angehe. Und da hat er natürlich, wenn man es noch einmal, werden meine Organe krank oder funktionieren nicht mehr gut. Das hat auch einen Zweck, damit der Geist wach wird, damit etwas geschieht und sich verändert. So, Gott hat also, nachdem der Mensch gefallen ist, er kann nicht seine Schöpfung verändern, er kann die Gesetzmäßigkeit nicht verändern, aber er kann aufgrund dessen, dass er der Gesetzgeber ist, die Wirkung verschieben und sie nur dann zulassen, wenn es notwendig ist, wenn es hilfreich ist. Deshalb kommt nichts in unser Leben, was Gott nicht im Voraus sieht und sagt, okay, ja, jetzt kann er das verstehen. Und so lässt er eine Wirkung zu. Aber zigmal lässt er nichts zu, weil er sagt, wenn ich das zulasse, stirbt der Mensch. Und so lässt er in seiner Liebe für uns nur das als Wirkung zu, das uns letztendlich aus der Sache herausholt. So, nach der Trennung des Menschen von Gott gibt es jetzt auf dieser Erde natürlich einen anderen Zweck zu erfüllen, nämlich die Wiederherstellung der Ordnung und des ursprünglichen Zweckes. So, deshalb hat Gott ein Volk sich berufen. Es war das Volk Israel. Er wollte durch dieses Volk der ganzen Erde helfen, dass sie wieder zurückkommt und Gott wieder annimmt. Da das Volk versagt hat, hat Gott die Kirche, die erste Gemeinde, wir werden gleich sprechen, gerufen. Aber sie hatte doch einen Zweck. Der Zweck ist die Wiederherstellung. Und an der Basis, von Anfang an, war die Ehe da. Sie sollte die Wiege sein. Und sie ist auch noch heute die Wiege aller Organisationen. So, die Länder, jeder, der die Autorität bekommen hat, muss Gottes Gesetze verwalten und sie werden ihm dafür Rechenschaft ablegen. So hat Gott jemandem eine Autorität gegeben als Land. Nehmen wir das Volk Israel. So hat er und wird Rechenschaft ablegen. Sie, die Länder, sind heute höher gestellt in die Kirche. Und so muss die Kirche innerhalb des Landes, wo sie existiert, muss sie funktionieren und sie ist abhängig von dem Staat. Die Ehe ist abhängig nicht nur von dem Staat, sondern von der Kirche und von Gott. Und es gibt natürlich ein Zurück. Ich muss Rechenschaft ablegen, wenn Menschen zum Beispiel sich scheiden lassen wollen oder wenn Situationen sind, dann wollen sie meistens, entweder ziehen sie aus der Kirche zurück oder sie fliehen irgendwo ins Ausland. Ich weiß ja nicht, was sie tun wollen, nur um keine Rechenschaft abzulegen. Aber das ist nicht der richtige Weg. Dinge können ja schieflaufen unter unserer falschen Identität. Warum soll man da nicht den richtigen Weg gehen? Und ich hatte vor Jahren ein Fall und da habe ich deutlich gemacht und gesagt, der jungen Frau, sie hat auch ein Kind, wenn sie ihre Ehe retten will oder wenn sie den richtigen Weg gehen will, dann wird man ja sehen, ob die Ehe gerettet wird oder nicht, weil es ist ja Gottes Ehe, aber wir nehmen sie sehr häufig als unsere. Dann muss sie den richtigen Weg gehen. Sie muss zuerst der Kirche, in der sie ist, wo sie getraut wurde, Rechenschaft ablegen, was sie tut. Und sie muss klar machen, was es auf sich hat. Und sie hat einen Brief geschrieben. Ich habe ihr geholfen, den Brief zu schreiben, welches die Forderungen sind, warum ihr Mann mit anderen herumgemacht hat, dass er nicht versorgt hat, die Familie, dass er sich um sich selbst nur gekümmert hat. Und dafür ist die Ehe natürlich nicht da. Und wir haben und müssen Konsequenzen auch nehmen. Aber wir müssen diese Konsequenzen ziehen in der Ehe, entsprechend dem, was auch die Regelung in der Kirche sind. Und so habe ich gesagt, sag, was du hast auf dem Herzen, die Bedingungen. Und sie hat die Bedingungen aufgeschrieben, hat der Kirche, dem Gemeinderat klar gemacht, ich werde ein Jahr lang warten, ob mein Mann etwas ändert und dann sehen wir weiter. Weil dann muss man dann höher gehen, auch zum Staat wegen der Scheidungssache. So, ihr seht, da ist man verantwortlich. Der Mensch denkt aber manchmal, er sei nur Gott verantwortlich und die Kirche sei auch nur Gott verantwortlich. Ja, in letzter Instanz. Aber nicht, wenn es eine Ordnung gibt, die hat ja Gott hingestellt. Aber wir wollen heute nicht mehr nach dieser Ordnung gehen. Warum denn nicht? Sie kann uns ja nicht schaden. Wenn wir müssen ja nicht unser Gewissen nach der Kirche oder nach dem Staat nehmen oder nach dem Ehemann oder nach dem Ehepartner. Wir müssen unser Gewissen nach Gott ausrichten. Aber wir können doch Verantwortung geben, auch der Kirche, auch der Staat, von dem, was wir tun, von dem, was äußerlich da ist. Weil die Organisation kann letztendlich nur das, was man sieht, steuern, nicht das, was man nicht sieht. Diese junge Frau hat gehandelt. Ihr Mann war natürlich böse am Anfang. Und er war ja nicht mit ihr, wir waren offensichtlich getrennt. Aber letztendlich, kurz bevor die Frist abgelaufen ist, haben sie sich versöhnt. Das heißt, er kam zurück und er war einverstanden mit den Bedingungen. Weil die Bedingung hat nicht die Frau zu stellen, die Bedingung stellt auch nicht die Kirche, die Bedingungen hat Gott gestellt, weil er hat die Ehe organisiert. Er hat die Kirche organisiert. Aber sie muss ihren Zweck erfüllen. Wenn also eine Ehe ihren Zweck nicht erfüllt, wenn da nicht ein Wachstum, eine Zusammenarbeit ist, wenn da nicht das steht im Mittelpunkt, was Gott im Mittelpunkt gesetzt hat, dann ist die Ehe nicht funktional. Deshalb muss es Konsequenzen geben. Dasselbe ist auch für die Kirche zu sagen. Letztendlich muss ihnen sie alle Rechenschaft ablegen. Schauen wir uns die Organisation der ersten Gemeinde an. Die erste Gemeinde entstand und wurde gegründet von Christus. Ich habe hier jetzt die Gemeinde schon abgehängt, aber sie war noch nicht da, als er sie gründete. Er gründete sie aus 12 Menschen. Aus diesen 12 Menschen wurde dann nach der Ausgießung des Geistes eine Gemeinde, wo täglich Tausende hinzugefügt wurden. Die Apostel waren die, die die Menschen in die Gemeinde aufnahmen. Sie waren der Anfang des Kreises. Natürlich ist Christus der Anfang des Kreises. Er hat den Menschen wieder mit Gott versöhnt. Aber jetzt hat er eine Aufgabe, weil wir sind jetzt nicht nur einer, er ist nicht nur einer, wir sind jetzt viele und jetzt organisiert er eine Gemeinde, so wie er davor das Volk Israel organisiert hat, damit es ein Licht ist in der Welt, damit der Mensch wiederhergestellt wird. Aber Israel hat versagt. Und jetzt hat Christus es aufgerichtet. Und jetzt ruft der 12 Apostel, die in die Welt gehen sollen, um die Menschen zu erlösen, wiederherzustellen. Und da die Not wuchs in der ersten Gemeinde, da musste man noch mehr organisieren, nämlich man nahm 7 Diakone, weil der Raum größer wird, die Menge wurde größer. Man muss die Last verteilen. So, es wurde ein neuer Kreislauf aufgebildet über die Diakone und dann die vielen Jünger. Und mit der Zeit wurde auch immer mehr. So, Organisation kann nur laufen, wenn ein klarer Zweck ist. Und ich muss sagen, heute mit wehem Herzen, wir haben den Zweck verloren. Nun ja, man spricht von Evangelisation, man spricht von Helfen der Menschen. Aber wenn du heute fragst, einen Menschen in der Gemeinde, wozu bist du da? Was ist deine Aufgabe? Dann weiß er nicht, dass er gerufen wurde zu einem Job. Dass er gerufen wurde, wie hier steht, in den Kapiteln von 1. Korinther 12, 13, 14. Zum Dienst sind wir gerufen. Ich nehme vielleicht den Text aus Petrus. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, weil der Petrus war ja ein Diener des Herrn. Er hat es ja aus erster Hand uns geschrieben, als er sagte, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden, das heißt den Charakter, das Wesen des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist doch Zweck. Aber wo ist das Licht? Die Leute kommen in die Gemeinde, werden getauft, sagen, oh, ich bin jetzt erlöst. Alles ist gut, ich warte jetzt nur noch auf die Wiederkunft. Und manche gehen auch noch vielleicht irgendwo in die Berge und warten dort auf die Wiederkunft. Aber jeder dreht sich um sich selbst. Da wurde nichts verstanden vom Zweck, wozu wir gemacht worden sind. Deshalb ist die Gemeinde, ist die Christenheit insgesamt machtlos. Sie ist von Gott abgefallen. Sie läuft nicht in der richtigen Spur. So wie das Volk Israel von Alters. Aber es gibt dennoch eine Hoffnung, dass Gott es schafft, und er hat es ja vorausgesagt, dass er mit dieser Gemeinde sein Ziel dennoch erreichen wird mit dieser Gemeinde, die begonnen hat mit den 12 Aposteln und aufhören wird mit 12.000 mal 12.000, mit 12.000 mal 12 Aposteln. Aber das wollen wir in der letzten Betrachtung ansehen über die völlige Einheit, über die völlige Wiederherstellung. Aber Bedingung ist dafür, dass wir erkennen, wer Identität Geschöpf ist, der kann dienen. Wer aber Identität Gott ist, der dient sich selbst, der dreht sich um sich selbst, da muss es alles um ihn gehen. Und deshalb ist die Gemeinde nicht einig. Wir müssen uns alle bekehren. Und ja, es wird sich ein Überrest bekehren. Aus allen Gemeinden, aus allen christlichen Denominationen und aus allen Menschen wird es einen Aufbruch geben. Es wird eine Zeit kommen, und vielleicht hat sie ja schon begonnen, in der Gott sein Volk ruft zur Umkehr. Und die Menschen werden hören und werden diesem Ruf folgen. Und dann werden sie organisiert sein. Ja, sie werden organisiert sein. Sie werden klar und deutlich jeder wissen, welches sein Platz ist. Weil sie lassen sich ja alle von demselben Geist leiten. Sie sind nicht mehr auf dem Thron ihres Herzens. Sie sind nicht mehr da und wollen bestimmen, sondern sie gehen mit ihm. Und sie mischen sich auch nicht ein in das, was Gott zu tun hat und was ich zu tun habe. Ich möchte nicht für die Mittel zuständig sein, für die ist Gott zuständig. Aber ich bin da, dass ich die Mittel benutze und den Zweck erfülle. Oh, dass wir erkennen könnten, was in unseren Herzen ist und wie weit wir entfernt sind, den Zweck zu erfüllen, weshalb Christus die Gemeinde rief, ein Licht zu sein, ein auserwähltes Volk. Wir denken, wir warten auf Gott. Nein, er wartet auf uns. Und die Einheit in der Gemeinde ist deshalb so, deshalb sind wir durcheinander, deshalb sind wir so uneins, egal in welcher Denomination man ist, egal in was man geht, man ist sich nicht einig, weil man kein Gesetz hat, wo man sich einigen kann, weil man keinen gemeinsamen Maßstab hat und weil man nicht weiß, wohin. Jeder will nur für sich erlöst werden. Jeder will nur für sich was erreichen. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir erkennen, wir sind gerufen von unserem Erlöser und sind gestellt in diese Gemeinde zu einem klaren Zweck. Das Licht muss die Welt erreichen, aber sie kann nur erreicht werden, wenn das Herz, wenn in unserem Geist eine neue Identität die Rolle übernimmt, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind und dementsprechend handeln. Dann wird es in der Organisation der Gemeinde null Schwierigkeiten geben, weil wir sind alle da zum Dienst. Und die Organisation wurde nicht gemacht, um zu bestrafen, sondern um etwas vorwärts zu bringen. Dann muss es keine Ausschüsse geben, zum jemanden ausschließen oder nicht. Dann muss es keine Uneinigkeit, da wird es keine Uneinigkeit mehr geben, weil sie sind alle von demselben Geist, so wie hier in 1. Korinther, es steht 12 bis 14, geleitet. Und die Liebe ist die Motivation eines jeden. Möge Gott uns helfen, dass wir zu dieser Gemeinde gehören, dass wir zu diesen Menschen gehören, die jetzt ihre Entscheidung treffen, nicht mehr für sich zu leben und bereit sind, Tag für Tag vorwärts zu gehen, um dieses Werk in Kürze zu beenden. Das ist mein Ziel und ich hoffe, es ist auch deines. Amen.